Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und heute hat dein Aufenthalt ein Ende. Eigentlich morgen, aber wir werden uns morgen nicht mehr sehen. Weil dann, wenn du essen gehst, gehe ich nicht essen, dann bin ich schon in der Höhle und ziehe mich zurück. Ich brauche Urlaub. Du hast mich so gestresst. So, du bist jetzt 2 Wochen hier gewesen. Du bist noch hier, aber es ist schon gegen Ende, deshalb sage ich gewesen. Und wenn wir kurz Fazit ziehen, mal so einfach von meiner Seite her, ohne dass du da, nimm das einfach so, dass dir irgendein Mensch auf dieser Erde sagt dir irgendetwas, nimm es als Inspiration und nicht als fix und 100% der Wirklichkeit entsprechend. Als du herkamst, warst du unzufrieden, jetzt bist du zufriedener. Noch nicht zufrieden, aber zufriedener. Als du herkamst, warst du unruhig, jetzt bist du ruhiger. Und das hat 2 Faktoren. Den ersten Faktor, das ist einfach mal raus aus dem Alltag. Kannst du St. Moritz Skilaufen, im Süden von Thailand Badeurlaub machen, Wanderungen durch die Tundra in Russland oder weiß ich was, Pilze suchen im Schwarzwald. Das sind alles so Tätigkeiten raus aus dem Alltagstrott, die einen zur Ruhe kommen lassen auf der einen Seite, aber die haben auch Aufregung darin, weil da hat man immer wieder neue Dinge, die man entdeckt. Oder für die Menschen, die immer seit Jahrzehnten nach Wanne-Eickel gehen in den Urlaub, für die ist die Aufregung besteht darin, zurückzukehren zu Bekanntem. Das haben wir auch ganz gerne, wir Menschen, dieses Zurückkehren zu Bekannten. Also dieser Faktor spielt hier mit. Zusätzlich zu diesem Faktor spielt deine Arbeit der vergangenen 2 Wochen mit. Mal ganz banal. Du hast jetzt 2 Wochen auf dem Boden geschlafen. Du hast 2 Wochen lang einmal pro Tag gegessen. Du hast 2 Wochen lang einmal pro Tag einen Kaffee oder ein Cola oder einen Tee getrunken. Ja. Und sonst hast du 2 Wochen lang, der Rest der Zeit, hast du meditiert. Und das ist harte Arbeit. Aber schau dir mal an, wie zufrieden, dass du schon bist. Schau dir mal an, wie zufrieden, dass du bist. Und wenn du jetzt die Rückreise antrittst, dann schau mal an, wie schnell die Unzufriedenheit zurückkehrt. Also du fährst dann hier mit dem Auto raus, wieder durch diese bezaubernde Landschaft. An manchen Orten ist es braun, nicht grün. Das bringt Aufregung in dein Herz. An anderen Orten ist es grün, nicht grau, nicht braun. Das bringt Aufregung in dein Herz. Dann gehst du Flughafen, Sicherheitskontrolle, das ist Aufregung. Einchecken, das ist Aufregung. Vor dem Einchecken warten ist Aufregung, weil da sehr viele Leute warten. Es wird gesprochen, es läuft der Fernseher, im Fernsehen laufen die thailändischen Nachrichten. Also du gehst in den Krieg. Nicht Krieg der Sterne, sondern Krieg der Sinne. Die Sinne werden regelrecht bombardiert. Die Augen sehen Farbe und Form noch und nöcher. Die Ohren, die hören Geräusche noch und nöcher. Die Nase, die nimmt verschiedene Gerüche wahr. noch und nöcher. Und deine Zunge wird wieder malträtiert mit verschiedenen Geschmäckern. Und dann der fünfte körperliche Sinn ist der Tastsinn. Der Körper wird wieder mit verschiedenen, unterschiedlichen Tastreizen beschossen. Und natürlich Gedanken, das löst ja immer den sechsten Sinn aus. Dann stehen Gedanken. Und wenn du so gut trainiert hast 2 Wochen lang, dass du am Flughafen bis zum Abheben des Flugzeuges mit dem Butto, 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 Butto aller Schaden in Grenzen halten kannst, dann wirst du spätestens, wenn die Hostess kommt im Flugzeug und sagt, Kaffee oder Tee, wirst du vor das erste Problem gestellt. Das kann man wirklich erleben, wie das ein Problem wird, dass man entscheiden muss, Kaffee oder Tee. Ja, weil hier hast du nie, ja okay, du hast dich entschieden, ich will die Nampanna organisieren. Hast du einen Tag mal Kaffee gebracht, einen Tag gegen Cola oder diese Grüntee. Ja? Da hast du natürlich, als du da schnell hoch bist in den Laden, musstest du die Entscheidung treffen. Aber jetzt stell dir vor, du hättest das nicht gemacht und es wäre gerade niemand gekommen, der irgendwelche Dinge spendet für die Nampanna, dann hätte ich dir sagen können, willst du Wasser oder Wasser? Da ist die Entscheidung sehr leicht. Man entscheidet sich auf jeden Fall für Wasser. Ja. Siehst du, wie wenig Sorgen du hier gehabt hast, 2 Wochen lang? Du hattest die 4 Bedarfsgegenstände. Erste ist Kleidung. Da hast du viel zu viel mitgenommen, aber das spielt ja keine Rolle. Ich hoffe nicht, dass das eine Last war in den 2 Wochen. Du hattest eine Unterkunft, hast sogar in der Höhle geschlafen als Unterkunft. Du hattest Essen. Ja, krank wurdest du nicht, du brauchtest keine Medikamente. Das sind die 4 notwendigen Dinge, die wir brauchen. Kleidung, Essen, Unterkunft, Medizin. Medizin ist natürlich klar, die Nampanna, die du da selber organisiert hast, das ist ja Medizin. So, und jetzt schau dir an. Du wirst 2 Wochen bei den ärmsten Menschen dieser Erde gewesen. Ja? Ärmer als ein buddhistischer Mönch geht's nicht. Und du hast hier 2 Wochen mit uns gelebt. Nicht mit so vielen Regeln wie wir, aber vom Leben her, wir schlafen genau gleich wie du. Wir essen genau gleich wie du. Wir wohnen in gleichen Unterkünften wie du. Meine ist nicht besser und nicht schlechter. Jede Unterkunft hat ein Dach über dem Kopf, hat 2-3 Mal geregnet in der Nacht, da blieben wir trocken. Du in deiner und ich in meiner Unterkunft. In der Höhle regnet es auch nicht rein. Ist doch wunderbar. Also das macht dich doch frei von dieser Gier, ich muss das, ich muss jenes, ich muss. Neue Jeans, neuer Gurt, neues Hemd, ich muss noch ein Rindsfiletsteak essen, ich muss noch Pommes essen, ich muss unbedingt noch dies trinken, noch jenes trinken, ich muss noch Musik hören, ich muss noch Fernsehen, ich muss noch tanzen gehen, ich muss noch Sex haben. Hast du alles nicht gehabt? Und wenn du es 2 Wochen problemlos aushältst, dann hältst du es dein ganzes Leben problemlos aus. Grundsätzlich. Natürlich kommt die Gier hoch und sagt, nee, jetzt ist Ende Gelände, jetzt brauche ich wieder mal dies oder das. Aber das kann man hier dann ganz einfach abstellen. Das Einzige, was Probleme macht, ist die Sexualität. Und da haben wir halt unsere Techniken. Mit den Techniken, wenn wir die Übungen machen und wenn wir sie genügend oft machen und genügend intensiv machen, dann können wir die sexuelle Gier aus unserem Herzen entfernen. Da kann die hübscheste nackte Frau vor dir durchlaufen und es interessiert dich einfach nicht. Das ist im Stellenwert genau gleich, wie wenn eine Blume vor dir steht oder wenn ein Fernseher vor dir steht, also der Fernseher von hinten sichtbar ist, sagt dir nichts. Es ist kein Interesse mehr da. Kein Interesse. Also ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, du kannst, wie die ärmsten Menschen in dieser Welt, kannst du leben. Und da fallen doch sehr viel Ängste und Sorgen und Nöte von deinen Schultern. Einfach so, puff. Und jetzt gehst du zurück in den Krieg und musst halt schauen, wie du mit diesem Krieg umgehen willst. Da du schon erwähnt hast, dass du dir auch Gedanken machst, Mönch zu werden, dass da auch ein gewisser Wunsch da ist, Mönch zu werden, gehe ich da ein wenig ins Detail. Wenn du nach Hause kommst, dann musst du in deinem Leben, auf diesem Tisch, der Leben heißt, musst du Tabula Rasa machen. Was heißt Tabula Rasa? Du stehst vor dem Tisch, nimmst den Arm und gehst mit dem Arm über den Tisch und alles, was auf dem Tisch ist, egal ob gut oder schlecht, fällt mal runter vom Tisch. Tabula Rasa. Und dann stellst du auf den Tisch die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und für dich sollten die drei Säulen des Dhammas wichtig sein. Und das würde ich an deiner Stelle zuerst auf den Tisch stellen. Die erste Säule, Sila. Sila. Das sind die fünf Tugendregeln. Die zweite Säule ist Samadhi. Das ist die Meditation. Und die dritte Säule ist die Säule der Tugend. Anstand, Respekt, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Dass du die drei Säulen auf den Tisch stellst und sagst, das ist gegeben. Die Säule der Ethik, dass du das richtig verstehst, weil ich habe es lange nicht verstanden, ich habe es komplett falsch verstanden. Es hat mir auch nie jemand erklärt. Klar sagen die Mönche im Westen, übe dich darin nicht zu töten, übe dich darin, aber sie erklären dann nicht die Hintergründe. Und was habe ich verstanden? Ich habe verstanden, ja, wenn ich jetzt übe, Fahrrad fahren, dann heute übe ich, weil heute ist schönes Wetter, und morgen sage ich, ja, regnet, ich übe nicht. Und so habe ich das mit den Übungsregeln gehalten. Ich habe gewusst, heute ist keine Party angesagt, also übe ich mich darin, keine Alkohol, keine Drogen, keine Psychopharmaka zu konsumieren. Und am Tag, wo Party war, habe ich gesagt, diese Regel halte ich heute nicht ein. Heute trinke ich Alkohol. Aber genau das ist die dritte Fessel. Dieses Wanken innerhalb der Sila. sondern ich übe mich darin bedeutet, du kannst nicht sagen, ich werde nie wieder dagegen verstoßen, sondern das ist eine Übung, bis man sein Habitus, wie heißt das schon wieder? Ich vergesse das immer wieder. Habitus, seine Angewohnheit abgeändert hat, dass man nicht mehr zuschlägt, wenn einem eine Mücke sticht. Ha? Dass man nicht seine Frust an den Mitmenschen auslässt. Diese schlechten Angewohnheiten, die muss man sich abtrainieren und das braucht Zeit. Und deshalb sagt der erhabene Buddha, ich übe mich darin. Aber die Übung ist eben 24 Stunden pro Tag. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und nicht, heute will ich nicht. Das ist Sila. Dann Citta Bhavana, Samadhi, morgen eine Stunde Meditation, am Abend eine Stunde Meditation, am Abend die Tagesreflexion und die dauert halt im Moment 1,5 bis 2 Stunden. Das bedeutet so 3-4 Stunden täglich Citta Bhavana. Formelle Meditation und die Tagesreflexion. Und dann Großzügigkeit, Dankbarkeit, Anstand, Respekt, dass du wirklich da dich zwingst, anständig und respektvoll umzugehen mit den Dingen, mit den Wesen. Weißt du, wenn ich früher bei meinen Großeltern war, da hat mein Großvater nicht neue Nägel gekauft, sondern er hat die Nägel, die im Holz drin waren, hat er wieder rausgezogen, gerade geklopft. Und wenn der Spitz stumpf war, hat er den Spitz mit der Schleifmaschine geschliffen. Und dann hat er den Nagel von Rost befreit und dann war das ein neuer Nagel. Ich habe das gesehen, aber ich bin dann halt in dieser Zeit aufgewachsen. Nagel gefällt mir nicht, schmeißt man ihn weg und man kauft sich einen neuen Nagel. Ja? Fahrrad ist defekt. Geht auf den Müll, neues Fahrrad. Auto defekt, auf den Schrottplatz, neues Auto. Und diese Einstellung zu den Dingen, die führt nicht auf den Weg, den wir edler achtfacher Pfad nennen. Sondern Achtung und Respekt vor den Dingen. Sorge tragen zu den Dingen. Und im Hinblick darauf musst du immer sehen, wenn du dann Mönch bist und du trägst keine Sorge zu deiner Robe und sie ist kaputt, zu wem willst du gehen und sagen, ich brauche eine neue Robe? Darfst du ja gar nicht. Du kannst schon zu deinem Abt gehen oder zu deinem Lehrer und sagen, meine Robe ist kaputt. Und dann, was erwartest du, dass sie dir eine neue geben? Nee, nix. Flick sie. Hier hast du Nadel. Hier hast du Faden und hier hast du ein Stückchen Stoff. Flicken. Und wenn deine Tasse kaputt geht, dann musst du halt Wasser mit den Händen trinken. Wenn du keine Tasse hast. Du kannst nicht einfach so, wie wir heute leben da draußen, Tasse ist runtergefallen, 1000 Stücke zerbrochen, spielt keine Rolle, ich habe noch 1000 Tassen in die Küche. Nee, du hast eine Tasse, zu der trägst du Sorge und wenn sie kaputt ist, dann hast du ein Problem. Das ist das Dukkha des Mönchs. Dadurch zwingen wir uns dieses Gewahrsein. Wenn wir mit einer Tasse umgehen, sind wir uns gewahr. Nicht fallen lassen. Anstand zu den Menschen auch wenn sie dich beleidigen, auch wenn sie dich beschuldigen, auch wenn sie dich bedrohen, auch wenn sie dich beleidigen. Sie dürfen ja tun, was sie wollen. Du darfst ihnen doch nicht verbieten, dass sie dies oder das nicht tun. Da hast du kein Recht dazu. Du hast das einzige Recht dazu, auf dich einzuwirken im Heilsamen, im Guten. Das ist dein Recht. Und wenn jemand kommt und dich beleidigt, bedeutet das für dich einzig und allein, dass Vipaka kommt. Und warum kommt das Vipaka? Du kannst auch sagen, das Kamma kommt zu mir zurück. Danke, liebe Tante Gerda, dass du mich enterbst. Oder danke, lieber Onkel Fritz, dass du mich beleidigst. Oder danke, Mitarbeiter X oder Mitarbeiter Y, dass ihr mich beschuldigt. Das ist nur mein Karma, welches jetzt zu mir zurückkommt. Kannst du dankbar sein, weil dann ist es weg. Wenn du eine Ohrfeige bekommst, diese Ohrfeige kommt nie wieder. Die ist weg, kann man dankbar sein. Wir können doch dankbar sein, dass wir Arbeit haben. Ja, hast du deinen Kunden schon mal gesagt, danke, dass du mir Arbeit gibst? Hast du deinen Mitarbeitern schon mal gesagt, danke, dass ihr meine Arbeit erledigt? Ist doch so. Auch wenn du von morgens früh bis abends spät arbeitest, 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 aber deine Mitarbeiter erledigen deine Arbeit. Weil alleine könntest du das alles gar nicht schaffen. Bist du so dankbar, dass du deine Mitarbeiter am Geschäftsgewinn teilhaben lässt? Bist du so großzügig, dass du sie daran teilhaben lässt? Bist du so großzügig, dass wenn du am Bahnhof bei den Bettlern vorbeigehst, dass du kurz anhältst und denen etwas gibst? Weißt du, wir Menschen sind ja blöd. Ha? Wir geben dem Bettler am Bahnhof nicht 2 Euro, weil er kauft Schnaps. Und ich will nicht, dass er Schnaps kauft. Das sagen uns die Chinesen und wir glauben, dass das etwas Gutes ist. Aber das ist schlechtes Karma. Warum ist es schlechtes Karma? Ich habe nicht zu bestimmen, was er mit dem Geld tut, welches ich gebe. Mein Karma ist einzig und allein, gebe ich nicht. Und wenn ich gebe, dann werden die 2 Euro zu mir zurückkehren. Und wenn ich nicht gebe, werden sie nicht zurückkehren. Ja? Und wenn wir da am Bettler vorbeilaufen und nichts geben, was ist dann unser Vipaka in zukünftigen Leben? Wir werden da sitzen als Bettler und es werden Leute an uns vorbeilaufen und nichts geben. Das ist dann unser Vipaka, die Folge aus unserem Handeln. Und wir denken, wir tun Gutes, wenn wir die Bettler nicht unterstützen. Ja? Und da gibt es Menschen da draußen, die haben das Vipaka, dass sie keine Arbeit bekommen. Aber sie haben auch das Vipaka, dass sie in einem Staat namens Deutschland, Schweiz oder weiß ich wo, leben und dort durch die Gemeinschaft in Solidarität unterstützt werden, dass sie nicht sterben. Dass sie Essen und Kleidung und Unterkunft und Medizin haben. Aber was sagen wir? Wir sind nicht anständig, wir sind nicht respektvoll, wir sind nicht großzügig, nicht dankbar. Wir sagen, die, die nicht arbeiten, die sollen nichts bekommen. Das sind faule Hunde. Dabei haben sie einfach nur das Vipaka, sie bekommen keine Arbeit. Sie können tun, was sie wollen. Sie bekommen keine Arbeit. Und wenn wir denken, das sind faule Hunde, wir geben denen keinen, was heißt das bei euch, Hartz IV? Ja, dann werden wir in einem späteren Leben in so einem Land geboren, wo es eben kein Hartz IV gibt.
und wir werden keine Arbeit haben. Die Leute werden sagen, Paul, du fauler Hund. Du wirst dann nicht Paul heißen, sondern weiß ich wie. Du könntest auch Frau sein, die keine Arbeit bekommt. Also überleg dir, und das ist das Schwierige, da musst du dir Zeit nehmen. Jede Aktion im Tag immer wieder reflektieren. Was habe ich da gemacht? Was habe ich da gedacht? Wie habe ich mich da gefühlt? Gar nicht. Da kommt der Gedanke, nee, wenn ich dem 2 Euro gebe, der kauft nur Schnaps. Ja, wenn er Schnaps kauft, ist das sein Kammer und nicht dein Kammer. Dein Kammer ist, ich bin geizig, ich gebe keine 2 Euro. Das siehst du mit der richtig durchgeführten Tagesreflexion, siehst du das plötzlich. Du siehst dein ganzes Leben, wie viel schlechtes Kammer du machst. Mit dieser Tagesreflexion. Die Tagesreflexion ist unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Mach die jeden Tag. Nimm dir die Zeit. Und bohre, wenn die Kilesas verhindern wollen, dass bestimmte Dinge hochkommen, dann bohr danach. Wenn es dann halt nach längerem Bohren nicht hochkommt, okay. Aber nicht gleich, was habe ich gedacht, als ich aufgewacht bin? Oh, weiß ich nicht mehr. Okay, ja gut, gehen wir weiter. Das ist nicht die Art der Übung, die zu machen ist, sondern ich bin aufgewacht, was war der erste Gedanke? Das weiß ich nicht. Ja, dann hol das hoch. Die Information ist in deinem Chitta drin. Hol's hoch. Dann sagen die Chilesen, ja, das weiß ich nicht, ist auch nicht so wichtig, ist ja gleich nach dem Aufwachen. Nee. Hochholen. Schnauze, ihr Chileser. Schnauze zu. Bis es hochkommt. Und wenn es halt heute nicht hochkommt, dann musst du dir doch vornehmen, morgen, ich wach auf, was habe ich jetzt gerade gedacht? Ah, okay, jetzt habe ich es eingefangen. Jetzt ist plötzlich das Gewahrsein da. Jetzt habe ich es eingefangen. Weil diese Sati ist nicht so, wie die Leute da draußen erklären. Ja, das ist eine Interpretation. Und wenn er geht, dann weiß er, dass er geht. Ja, wenn er geht, weiß er, dass er geht. Aber er weiß auch, was in seinem Chitta vorgeht. Er weiß eben während dem Gehen, jetzt wird gedacht, jetzt wird gefühlt, jetzt wird erinnert, jetzt wird assoziiert. Und später kommt dann noch das Bewusstsein dazu, wenn wir fähig sind, das Bewusstsein auch zu sehen. Dann ist er sich in jedem Moment aller dieser Dinge bewusst. Wir haben doch die 5 Khandas und Khanda Nummer 1 Körper sind die 5 körperlichen Sinne. Dann weiß er, ich sehe, und aufgrund von diesem Sehen entsteht ein Gedanke, ein Gefühl, eine Erinnerung, Assoziation. Das ist Gewahrsein. Gehen und wissen, was aus diesem Gehen in meinem Herzen geschieht. Sehen und wissen, was aus dem Sehen geschieht. Hören und wissen, was aus dem Hören geschieht. Und das sind 3000 Geistesbewegungen pro Augenblick. Also diese Mahasati oder Samasati, wie sie auch genannt wird, das ist etwas, da müssen wir lange üben, bis wir das hinbekommen. Also stell das Chitta Bhavana, die 2. Säule, ins Zentrum auf deinem Tisch. Das 3. habe ich schon besprochen, Anstand, Großzügigkeit, Respekt und Dankbarkeit. Üb das. Üb das. Und du hast hier gesehen, diese Demut ist wichtig. Muss ich mich hier immer vor der Buddha-Statue verbeugen? Muss ich mich immer vor den Mönchen verbeugen? Wer spricht so? Chilesa. Warum? Weil wir hochmütig sind. Und dann sage ich, ja, mach's und schau, was in deinem Herzen geschieht und du siehst doch, wer da rebelliert. Dein Ego rebelliert. Und wir sagen doch im Deutschen, dann fällt mir ein Zacken aus der Krone. Und das ist gut. Das ist gut. Jeder Zacken, der aus der Krone fällt, macht mir den Weg frei in Richtung Nibbana. Verbeugen, Lungpu Cha, ein thailändischer Arahat, hat zu seinen Mönchen gesagt, wenn ihr unterwegs seid, auf Wanderschaft, dann habt ihr keine Buddha-Statue. Und verbeugen ist so wichtig, dann nehmt eure Almosenschale und verbeugt euch vor der Almosenschale. Ha? Demut kommt von demütigen. So wichtig. Es gibt viele Dinge, die sind noch wichtig. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber sprechen. Aber nimm mal diese paar Dinge mit in dein Leben. Und jetzt hast du das Dhamma im Zentrum und dieses Dhamma bleibt im Zentrum. Und jetzt kannst du beginnen aufzufüllen. Und wenn da Freunde kommen, die das nicht akzeptieren, dass Dhamma in deinem Zentrum ist, dann muss man sich halt von diesen Freunden anständig und respektvoll trennen. Das heißt ja nicht, dass wir sie auf sie herunterblicken müssen oder dass wir sie verteufeln müssen, aber man hat sich jetzt auseinandergelebt, dann trennt man sich in aller Freundschaft. Und jedes Mal, wenn ich mich zurückerinnere an diese Person oder an jede Person, dann kann ich doch glücklich sein, dass ich diese Person kennengelernt habe und dass wir ein Jahr oder zwei Jahre oder 100 Jahre zusammen einen Weg gegangen sind, aber jetzt ist einfach, unsere Wege haben sich getrennt. Muss man nicht wütend sein auf die anderen Leute, die man nicht mehr sehen will. Hm? Du bist kein Buddhist, ich mag mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist hochmütig. Das ist dünkelhaft. Das ist nicht sinnvoll. So, und jetzt kannst du entscheiden, wie viel wie extrem will ich in dieses Dhamma eintauchen. Ich meine, du hältst die 5 Regeln ein, da darfst du Skilaufen gehen, du darfst an eine Party gehen, du darfst die ganze Nacht in die Disco gehen und durchtanzen. Ist alles erlaubt. Du darfst eine Weltreise machen, ist alles erlaubt. Du darfst Sport betreiben, du darfst Fernsehen, darfst Musik hören, darfst Bücher lesen, du darfst an Diskussionen teilnehmen, du darfst dich mit Politik beschäftigen, darfst sogar Politiker werden. Ist alles erlaubt. Und wie viel du da von diesem weltlichen in dein Leben nehmen willst, das musst du selber entscheiden. Ich nehme mal wirklich 2, weil du das schon angedeutet hast, dass du allenfalls Mönch, vielleicht Wunsch und so, aber du hast dich noch nicht entschieden, weil in diesen 2 Wochen, wo du hier warst, hast du nicht genügend Vertrauen aufbauen können in die Lehre des erhabenen Buddhas. Da hast du noch sehr viel Zweifel, logisch. Aber du kannst in der ganz extremen Seite sagen, ich werde Mönch. Ich gehe jetzt zurück nach Deutschland, ich löse mein weltliches Leben auf, verschenke alles oder ich verkaufe und mit dem Erlös mache ich eine Spende hier und eine Spende da. Ja, und dann kommst du nach Thailand, dann gibt es eine Adresse, die ich dir empfehlen kann, das ist das Wat Pa Van That in Udon Thani. Du bist mit dem Flugzeug nach Ubon Ratchathani gekommen. Das nächste Mal, wenn du kommst, gehst du nach Udon Thani. Weil dort lebt ein deutscher Mönch, Thanajan Martin, und der weiß, wie der Weg der Freiheit funktioniert. Und er ist Lehrer. Er kann Mönche lehren, diesen Weg zu gehen. Und hier geht das nicht. Ich bin kein Lehrer. Und wenn du zu ihm gehst, dann wird das sein, dass du da ein paar Wochen lebst als Laie. Und wenn er das Gefühl hat, jetzt ist es soweit, dann sagt er, jetzt gehen wir in die Ordination. Und wenn du Pech hast, dann sagt er das nie. Kann ja auch sein. Wenn du das Vipaka hast, dass du nicht als Mönch aufgenommen wirst, dann wirst du nicht aufgenommen. Ist auch möglich. Man muss halt immer wirklich, ich habe das jetzt schon so viel mal beobachtet. Weißt du, wenn ich da in der Ordinationshalle drin sitze und ich hätte nicht Vertrauen in meinen Mönchsvater, der mich ordiniert hat, dass er überprüft, wen das er ordiniert, dann würde ich vielleicht sagen, während deiner Ordination, also diesem, den kann ich nicht zustimmen, dass er ordiniert wird. Und wenn ich Einspruch erhebe, wenn einer von diesen 10 anwesenden Mönchen Einspruch erhebt, dann darf dieser Mönch, dieser Anwärter nicht ordiniert werden. Wenn ich das zu Recht tue, dann ist das gutes Karma, und wenn ich es zu Unrecht tue, dann ist das schlechtes Karma. Das wird in meinem nächsten Leben dann auf mich zurückkommen. Da werde ich dann in einer Ordination drin stecken und einer der Mönche wird sagen, den nicht. Ja, ist wirklich so. Das ist Kama Vipaka. Die Christen sagen es ja. Urteile nicht, sonst wird über dich gerichtet. Richte nicht, sonst wird über dich gerichtet. Das ist genau Kama Vipaka. Die Christen haben viel Kama Vipaka in ihrer Lehre, aber sie verstehen es nicht. Sie haben keine Ahnung von Kama Vipaka. Aber lassen wir das. Wir haben viel Kama Vipaka im Deutschen durch die christliche Lehre. Da sollten wir uns dran halten und das immer wieder reflektieren. Die alten, weisen Sprichworte. Was bedeutet das im Sinne von Kama Vipaka? Also entweder Ordination, du kannst aber auch sagen, nee, also ganz aus dem weltlichen Leben will ich nicht aussteigen. Du kannst aber sagen, okay, 6 Monate weltliches Leben in Deutschland, arbeite ich 6 Monate monastisches Leben in Thailand. Ich will 6 Monate pro Jahr ins Wat Phut Champa gehen. Da kannst du herkommen. Bleibst Laie. Unterziehst dich da den 8 Regeln, wie du es jetzt gemacht hast. Machen wir nicht mal eine Zeremonie. Du weißt, wenn ich Fuß über die Schwelle ins Kloster trete, dann halte ich die 8 Regeln ein. Kommst du her? 6 Monate bleibst du hier, 6 Monate arbeitest du in Deutschland. Ja, mehr Geld brauchst du doch gar nicht, wenn du 6 Monate hier für lau leben kannst. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder du machst sogar 3 Monate Deutschland und 9 Monate Thailand. Geht auch. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Die Frage ist, hast du den Willen? Und da jetzt, klar, jetzt bist du hier, jetzt bist du so in einer Art von Euphorie. Aber vergiss nie, wir sind alles näher. Und die näher sind die, die kommen an die Lehre heran, dann beginnen sie sich zu begeistern von der Lehre und plötzlich geschieht irgendetwas und zack, sind sie weg von der Lehre. Und dann kommen sie wieder an die Lehre ran und zack, sind sie weg. Wieder ran, zack, sind sie weg. So wie wenn du im Berufsverkehr durch Bielefeld fährst mit dem Auto, Ampel rot, Ampel grün, Ampel rot, Ampel grün, Ampel rot, Ampel grün. Ist immer Stop and Go, Stop and Go. Und das sehe ich im Großen in meinem Leben, wenn ich zurückschaue über viele Jahre, bis zurück
in meine Kindheit sehe ich dieses Stop and Go, aber ich sehe es auch jeden Tag hier, dieses Stop and Go, dieses Beginnen, so, jetzt, heute, auf dem Meditationspfad, also jetzt diese nächsten 20 Meter. Und dann geht's, und dann diese 20 Meter, dann geht's, und dann diese 20 Meter, dann geht's, und plötzlich ist alles weg. Wir sind so. Wir sind so, wir müssen das akzeptieren. Es gab Zeiten, und die Zeiten werden wieder kommen, wo Menschen 800 Jahre alt werden. Wo die Mönche all 10 Jahre oder all 20 Jahre gehen sie, treffen sie sich, um die Mönchsregeln zu rezitieren. Und die haben so ein gutes Erinnerungsvermögen, 20 Jahre lang vergessen sie die Regeln nicht. Aber wir sind in einer anderen Zeit jetzt in diesem Leben, sind wir hier mit einem Durchschnittsalter von wie viel? 80? Ja? Und wir sind nicht so wirklich intelligent, dass wir uns immer wieder erinnern an Dinge. Wir müssen alle 2 Wochen die Mönchsregeln rezitieren, dass wir sie immer präsent haben. Ha? Wir müssen da nicht arrogant und überheblich werden. Und du wirst das sehen, das geht blitzartig. Bist du zurück im weltlichen Leben, und dann geschehen Dinge, und da kommen Leute auf dich zu und sagen, ja, aber das kannst du doch nicht. Ha? Du gehst zurück zu deinen Eltern, sagst, ich habe mich entschieden, 6 Monate Thailand, 6 Monate Deutschland. Dann sagen beide Eltern, das geht nicht. Und wenn du das Detail, wenn du in ihren Herzen schaust, dann siehst du, sie sagen, es geht nicht, nicht weil sie sich um dich sorgen, sondern weil sie sich um sich sorgen. Wir sind einfach so egoman eingestellt. Ha? Wir sind Egoisten. Wir schauen nur für uns. Wir schauen nur für uns. Wenn du dann mal wieder dich trennst von einer Frau und die nächste Frau suchst. Du suchst doch eine, die die 5 Tugendregeln einhält. Nicht so jetzt ganz bewusst, aber wenn du eine vor dir hast und die sagt, ja, hör mal, Paul, also ich bin eine Mörderin, ich töte Tiere. Dann sagst du, oh nein, also mit der will ich nicht. Und da kommt die nächste, die sagt, ich stehle. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, stehle ich. Dann sagst du, nein, mit der will ich auch nicht. Die nächste kommt und sagt, also von mir kannst du sexuelle Treue nicht erwarten. Ha? Ich brauche einfach Sex mit verschiedenen Menschen. Dann sagst du, oh, nein, nicht für mich. Und die nächste kommt und die lügt dich an und die beschimpft dich und hat eine schlechte Rede. Dann sagst du, nee, die auch nicht. Und die nächste kommt mit dem Joint im Mund und bestellt sich gleich einen doppelten Whisky. Dann sagst du, Aber du stellst dich ja nicht so ein in der Partnersuche, dass du sagst, ich will ein guter Partner sein, sondern du sagst, ich will eine gute Partnerin haben. Und das ist das. Ha? Dieses Selbstsüchtige, ich will haben, nicht ich will geben, sondern ich will haben. Und wenn du mir jetzt widersprichst, dann beobachte dich das nächste Mal, wenn du dich einer Frau näherst, gehst du zu dieser Frau und sagst, hör, ich bin geboren mit Gier und Hass im Herzen und Gier und Hass bestimmen mein ganzes Leben. Und im Moment begehre ich dich gerade. Aber nicht dich als Wesen, sondern eigentlich nur dein Körper. Und vom Körper eigentlich nur 2 Regionen. Ja, das ist ehrlich. Das ist die rechte Rede. Also das müssen wir akzeptieren. Wir sind Egoisten. Müssen wir akzeptieren und an dem müssen wir arbeiten. Und das ist harte Arbeit. Du hast hier gemerkt, das ist kein Friede, Freude, Eierkuchenaufenthalt gewesen. Aber die Resultate hast du doch jetzt in deinem Herzen. Du bist viel zufriedener als zu Beginn. Du bist viel ruhiger als zu Beginn. Also, mehr als dich darauf hinweisen, was du deutlich überprüfen kannst. Und wo sich eben die Kilesas, die können dich nicht betrügen. Wenn du auf das Gefühl gehst in deinem Herzen, auf die Ruhe in deinem Herzen, da können sie dich nicht betrügen. Sie können nicht sagen, ja, die Ruhe in dem Herzen entsteht, weil hier die Bäume speziell grün sind oder speziell hoch oder weil der Berg irgendwelche gute Energien hat. Quatsch mit Soße, wenn du die Arbeit machst, egal wo du bist auf dieser Welt, wird Resultat erfolgen. In meinem Kloster, wo ich zuerst war, da die 7 Dörfer weiter weg von hier, da hat es viele Hühner. Und wo es viele Hühner hat, wenn ein Huhn kakak macht, dann machen alle Hühner kakak kakak. Und der Hahn macht kikeriki und alle Hähne machen kikeriki. Und wenn du da die Arbeit machst, die zur Ruhe im Geist führt, dann wird dein Geist ruhig. Weil plötzlich interessiert ihn dieses kakak und kikeriki gar nicht mehr. Ja. Vorher, als du hochgekommen bist, war doch dieser Thai-Junge da. Ja. Mit 5 Amuletten an seiner Halskette. Und das ist eben der Unterschied zwischen den Mönchen, die vor uns da waren, und wir jetzt. Der eine Mönch, der über 10 Jahre lang hier war, sogar Abt war dieses Klosters, der hat dauernd diese Amulette gekauft und weiterverkauft und jedem hatte gesagt, ja, oh, was in deinem Leben, so viel Dukkha oder so viel Unfälle, ja, du brauchst ein spezielles Amulett. Da hat er den Leuten Amulette verkauft. Ja. Und jetzt kommt dieser Junge zu mir und sagt, ja, kennst du dieses Amulett und jenes Amulett? Und ich sage ihm, also jetzt langsam bist du das dritte Mal da, du weißt, dass ich von Amuletten überhaupt nichts halte. Das brauchst du gar nicht. Mich interessieren diese Amulette nicht. Mich interessiert nur das Geistestraining. Und wenn du herkommen willst, dann kann ich dir etwas über Geistestraining sagen. Und wenn du über Amulette sprechen willst, dann brauchst du nicht herzukommen. Ja, dann sag mir wenigstens die Lottozahl. Sage ich, das habe ich dir jetzt auch. Jetzt sage ich es dir zum dritten und letzten Mal. Spiel 5-mal Lotto, wenn du einmal von 5 gewinnst, dann hast du die Aussicht, dass du auch bei den nächsten 5-mal, wo du spielst, einmal gewinnst. Dann spiel weiterhin Lotto. Und wenn du 5-mal spielst und 5-mal verlierst, nicht gewinnst, dann weißt du, ich war im vergangenen Leben zu geizig. Und wenn du im vergangenen Leben geizig warst, dann hast du eben kein Vipaka, dass du jetzt Geld bekommst. Dann bist du jetzt in diesem Leben arm. Und wenn du jetzt die Lehre daraus ziehst, dann beginnst du ab sofort großzügig zu sein. Da hat er mich komisch angeschaut und dann habe ich natürlich voll reingeschlagen. Voll, da bin ich dann schonungslos. Da sage ich, jetzt kommst du das dritte Mal zu einem Mönch. Du weißt, wir Mönche sind die ärmsten Menschen in Thailand. Und du kommst mit leeren Händen zu diesem armen Menschen. Aber du willst mit leeren Händen, willst du viele Dinge. Hä? Gib mir dies, gib mir das, gib mir ein Schutzamulett für böse Geister und gib mir ein Schutzamulett, dass ich nicht krank werde und gib mir ein Schutzamulett, dass keine bösen Menschen um mich herum sind und dass ich nicht verflucht werde, dass ich nicht verzaubert werde und schwarze Magie und den ganzen Scheiß. Aber du willst nichts geben. Und im nächsten Leben, was bist du? Ein hungriger Geist. Da haben sie unglaublich Angst hier in Thailand, dass sie als Geist wiedergeboren werden. Und deshalb ist er auch so schnell gegangen.
hab dem wirklich ein wenig Feuer unter dem Arsch gemacht. Weißt du, wenn arme Leute ins Kloster kommen, die bringen immer etwas mit, die, die gar nichts haben, die pflücken wenigstens ein paar grüne Blätter, gehen in die Küche, holen einen sauberen Teller, legen die grünen Blätter auf den Teller. Im Kloster in der Sala hat's Kerzen, holen da 9 Kerzen, legen die 9 Kerzen mit den grünen Blättern auf diesen Teller und kommen eben nicht mit leeren Händen zu einem Mönchen. Das geht einfach nicht. Wenn man geizig kommt, mit voller Gier im Herzen, was will man mitnehmen? Hat's ja gar keinen Platz, um etwas mitzunehmen. Und da, das, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ihm gesagt, Himmel, Arsch und Zwirn. Du bist in Thailand geboren und du lebst in Thailand. Und in Thailand, das ist das einzige Land, welches das ganze Land buddhistische Lehre kennt. Und ihr habt hier zum Teil super gute Mönche. Wenn ihr diesen Mönchen folgt, dann wird euer Leben glücklich und zufrieden sein. Aber ihr tretet die Lehre des erhabenen Buddhas mit euren dreckigen Füßen. Und ihr geht zu den schlechten Mönchen, die eben die Dinge verkaufen. Die erwarten, dass du Geld bezahlst für irgendein Schutzamulett. Und hat schon irgendein Schutzamulett seine Arbeit getan? Nein. Das Amulett, dass du reich wirst, das du schon seit 10 Jahren um den Hals trägst, das hat keine Wirkung. Weil der Mönch, der das verkauft hat, eben kein richtiger Mönch ist. Der hat auch keine Kraft, um dir Reichtum zu bringen. Und die schlechten Leute um dich herum, die sind immer noch da, weil du schlecht bist. Du ziehst ja die schlechten Leute an. Gute Leute machen um dich einen riesen Bogen. Seine Augen wurden immer größer. Immer größer. Und das ist das, was wir hier jetzt beginnen umzudrehen. Dass diese Leute auch hier nicht herkommen. Und einer der Jungmönche da, der hat eben das Gefühl, man müsse sich anbieten. Man müsse zu solchen Leuten nett sein. Respekt haben, ja. Achtung haben, ja. Anständig sein, ja, aber nicht anbieten, indem man ihnen solche Ideen unterstützt. Das sind ja völlig falsche Ideen. Gehst du zu den Mönchen, hast du geträumt wie die Lottozahlen von nächster Woche. Und dieser Jungmönch hat einmal gesagt, ja, ich habe gesehen, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hat der Abt gesagt, fertig, nie wieder, sonst kannst du hier augenblicklich von diesem Platz verschwinden. Wir wollen nicht solche Leute hier anziehen, die nur aus Gier hierher kommen, um die Lottozahlen zu erfahren. Und der Jungmönch, der hat lange gebraucht, bis er das begriffen hat. Wir sind auf solche Leute nicht angewiesen. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir kein Essen haben. Weil diese Leute bringen kein Essen. Die kommen immer mit leeren Händen. Essen geben die Leute, die den Wunsch im Herzen haben, ich mag einfach, wenn ich sehe, da braucht jemand etwas, dann gebe ich Essen. Sie poi en, der kommt jeden Tag ins Kloster, gibt jeden Tag Essen. Aber er macht nicht nur das, er geht auch jeden Tag mit seinem Mofa oder manchmal geht er auch, wenn du da hinten um den Berg rumläufst, 2 Kilometer weit, durch den Wald dann, da kommst du zu unserer Stelle, wo die Leichen verbrannt werden. Wir haben keinen Ofen, sondern auf die ganz alte Art und Weise, da wird einfach im Wald Holz aufgeschichtet, Leiche draufgelegt, Holz angezündet, Leiche verbrannt. Und da unten leben 2 Hunde. Hat er mir gesagt, die sind relativ jung. Und wenn er sieht, ich habe zu viel Essen, dann bringt er diesen Hunden Essen. Er sieht einfach, die leben da irgendwie im Wald, sind wilde Hunde, da bringe ich denen Essen. Und der geht nicht hin und sagt, Hunde, sagt mir die Lottozahlen. Nee, das ist einer. Der muss ich sagen, der hat es auch verdient. Weißt du, wenn man sich mal hinsetzt mit ihm und er sagt, ah, oh, dies und das, dann sagt er, stopp, 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 stopp. Immer mit Kama Vipaka. Was ist Kama, was ist Vipaka? Überleg dir das. Ah ja, ja, stimmt, wenn du es so sagst. Oh, und dann man merkt, er ist sowas von dankbar, wenn man 2 Minuten mit ihm schnell etwas bespricht. Und er ist auch einer derjenigen, die hier im Dorf dafür gesorgt haben, dass eben Mönche herkommen, die wieder Mönche sind. Ja? Die wieder die Arbeit auch des Mönchs machen. Und nicht irgendwelche Hokuspokus-Mönche. Und wir merken's. Du wirst auch merken, falls wir hier bleiben, wenn du das nächste Mal kommst, falls du wieder hierher kommst, wirst du merken, wie sich dieses Dorf verändert hat. Zu Beginn kamen wenige, und da kamen immer mehr. Und sie haben gesehen, diese Mönche, die hier sind, die sind nicht faul, die renovieren, die bauen neu, und trotzdem praktizieren sie. Sie arbeiten, wenn sie arbeiten, arbeiten sie still, schnell und achtsam. Da findet wirklich ein Wechsel statt. Und einmal ist jemand gestorben, dann wurden wir ins Haus gerufen und das war 10 Uhr morgens, als wir da in dieses Haus kamen. Und wie es so ist, wir laufen immer der Seniorität nach, der Abt voraus, ich an zweiter Stelle, die 2 Jüngeren hinter uns. Und es steuert ein Besoffener, der war wirklich schon sehr gut besoffen. Steuert auf den Abt zu und beginnt mit ihm zu sprechen und der Abt wendet sich einfach ab und geht Richtung Haus. Und das ist in Thailand ein deutliches Zeichen. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber der Besoffen ist eben zu besoffen, als das zu merken und steuert auf mich zu und beginnt mich zu bequatschen. Und ich bin halt nicht der Diplomat, sondern ich bin der, der gerade heraus sagt. Und er steuert auf mich zu und beginnt zu sprechen und ich heb die linke Hand und sage, schweig. Wirklich, schweig. Du bist komplett besoffen und sprichst mit einem dreckigen Mund zu einem sauberen Mönchen. Hast du nie Anstand gelernt? Und ich habe sofort gemerkt, auf diesem Platz, da waren vielleicht 20, 30 Menschen, komplett ruhig. Alle, die einen geschockt, die anderen haben sich gefreut. Und der eine, der ganz Alte, der jetzt da mit Krücken unterwegs ist, der hat gesagt, endlich sagt mal einer offen, was Sache ist. Der hat das sehr geschätzt. Und diese guten Menschen, die schätzen, dass wir hier sind, dass wir hier so einen hohen Maßstab haben. Dass wir von uns viel erwarten, aber ich eben auch vom Dorf. Dass wir nicht Larifari, geht nicht. Dann sollen sie zu Hause bleiben. Wer hierher kommen will, der muss einen gewissen Standard, weil wir sagen nicht, kommt her. Aufpassen. Das ist eine monastische Welt. Wer hierher kommen will, muss nach monastischen Regeln sich verhalten. Und wer das nicht will, der kann nicht herkommen, der darf nicht herkommen, soll nicht herkommen. Wir gehen aber im Gegenzug nicht raus durchs Dorf und sagen, du darfst kein Whisky trinken, du darfst kein Bier trinken, du darfst nicht stehlen, du darfst nicht töten. Nein, machen wir nicht. Wir gehen nur ins Dorf, wenn wir eingeladen werden und auf die Almosenrunde. Da werden wir nicht gebeten, rauszugehen, aber das hat der erhabene Buddha uns aufgetragen. Wir müssen Almosenrunde gehen. Wenn du wirklich Mönch machen willst, dann geh zu Thanajan Martin, der hat eben diesen hohen Standard da. Und der fordert auch den hohen Standard Und er akzeptiert nur hohen Standard. Und das ist gut. Das ist genau das, was der erhabene Buddha sagt. Weil er sagt, wenn du bei einem Lehrer bist, bei dem du es bequem hast, bei dem du nicht Fortschritte machst im Dhamma, dann musst du diesen, und er sagt, musst du diesen Lehrer verlassen. Bist du bei einem Lehrer, der streng ist, bei dem du es nicht bequem hast und du machst Fortschritte im Dhamma, dann musst du bei diesem Lehrer bleiben. Das sagt der erhabene Buddha. Und da leidet natürlich der innere Schweinehund darunter, ist ja klar. Das hat wieder mit Demütigung zu tun und Demütigung führt zu Demut. Und Demut ist sehr wichtig. Also geh dahin zu ihm, demütige dich selber und du wirst sehen, das bringt da sehr viel. So, ich glaube, ist genug erzählt, so als Inspiration. Nimm das mit in dein weltliches Leben, organisier dein weltliches Leben nach Grundsätzen des Dhammas. Was du auch gut tun kannst, ist in einem Bücher von Luangta Mahabua, die ich dir gegeben habe, da steht es drin, so dieses weltliche Leben, wie man das organisieren soll. Er spricht auch über Familie, wer welche Aufgaben hat in der Familie und dass man eben nicht selbstsüchtig in der Familie sich verhält, sondern schaut, was kann ich meiner Familie geben, was kann ich dazu beitragen, dass es meiner Familie gut geht. So, also, wenn wir uns wiedersehen, dann freue ich mich, wenn wir uns nicht wiedersehen, freue ich mich auch. Und kann ich dir nur sagen, wirklich, toi, 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 dass du den Mut findest, das Vertrauen findest, irgendeinen dieser Wege, der möglich ist im Dhamma, dass du irgendeinen Weg konsequent gehen kannst.